Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe Vorpass. Big G
Vorpass.
Wieder am Start. Big G, einiges am Wochenende passiert. Thema Challenge Cup, Champions Cup und auch in der Südhemisphäre. Lass uns einfach mal gleich anfangen. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Erzähl mal, was ist in München? Gibt's wieder Training bei dir?
Mir tut alles weh. Ich war gestern zum ersten Mal bei McFit wieder seit gefühlten 10 Jahren oder so. Rugby-Training läuft auch wieder mit Tests und so und Anmeldung. Ja, man merkt halt schon, wie extrem unfit man ist. Ne? Also, wie gesagt, von McFit tut mir alles weh und auch letzte Woche Training. Gut, ich war die Wochen davor nicht da, halt Fitness-Skills, ne? Du brichst halt nach 15 Minuten schon zusammen.
Ja.
Mal gucken, ich gehe heute Abend wird das Wetter ein bisschen besser sein, freue ich mich schon drauf, heute Abend noch Unterführung zum Training. Und ja, bin gespannt, was der Coach da für Fitness-Sessions erarbeitet hat. Weil da sollen auch schon Spiele stattfinden im Mitte Juni innerhalb von München oder so.
Okay.
Mitte Juni. Zumindest die Idee jetzt. Bin gespannt. Aber da muss auch einiges für getan werden.
Hat uns auf dem Laufen auf jeden Fall. Aber die Spiele, die am Wochenende stattfinden könnten, waren quasi mit sehr wenigen Zuschauern, oder zumindest besser als gar nichts.
Mhm.
In England, in London, Twickenham, Champions und Challenge Cup. Lass uns einfach mal mit dem Champions Cup anfangen. Toulouse gegen La Rochelle. Meine einzige Interesse daran war wirklich mit O'Gara und La Rochelle.
Das hat mir schon gedacht.
Das war nach 20 oder so Minuten dann relativ deutlich zu sehen, das wird eine schwere Nummer, nachdem Boccia gleich eine rote Karte bekommen hat.
Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, da waren vielen bewusst, dass es von da ab sehr, sehr, sehr schwer wird. Ne? Zu Recht die rote Karte mit der Schulter mit voller Kraft im Gesicht geendet, sage ich mal so. Und der arme Maxim, wie heißt er? Oder Medard. Wer hat es denn abbekommen?
Medard,
ja. Der hat das auch, der hat das noch gut weggesteckt, sag ich mal so. Aber das sah schon ganz schön heftig aus, der Tackle, ja.
Das sah aus wie ein Autounfall, wo es so Whiplash oder sowas hat, ne? Also das so. Weil er kommt da so ein bisschen um die Ecke und der Seatbot ja hat gar nichts quasi, ne?
Ja, genau, eigentlich soll man ja nicht lachen und so, ne? Aber das stimmt schon, das habe ich mir auch gedacht. Ja, aber man muss natürlich sagen, trotzdem noch einigermaßen gut mitgehalten, ne?
Und trotzdem noch, wenn, also ich sage es einfach ganz böse formuliert, wenn La Rochelle einen Kicker hätten die da vielleicht die 8 Punkte mitnehmen können und doch mal gewinnen können. Also ja, West war nicht so sein Best Day vom Kicking Tee.
Um es mal zusammenzufassen, ich glaube, es war nicht der beste Tag der gesamten Mannschaft. Wenn wir jetzt schon direkt einsteigen wollen in die Spielanalyse, ich habe so das Gefühl gehabt, also als La Rochelle im Halbfinale gespielt haben, dann haben wir gesagt, die gesamte La Rochelle war viel besser als die Mannschaften gegen diese, also insgesamt als Team besser.
Ja.
Weißt du? Und genau das gegenteilige Gefühl hatte ich jetzt. Es ist halt in allen Facetten des Spiels wahnsinnig schlecht, konnten mithalten, sieht man auch am Punktestand, trotz der roten Karte. Aber überall waren sie halt ein bisschen schlechter. Und es hat halt nicht ganz gereicht, wie du gerade sagst, beim Kicken. Ne? 8 Punkte liegen gelassen. Ja, es sind so viele Sachen während des Spiels passiert. Ich glaube, die 13, zweimal hat er mitten im Spiel in Touch gekickt, was dann bedeutet hat, dass man natürlich das Lineout da hat, wo man gekickt hat. Und beim Ruck, ich habe das Gefühl, La Rochelle war immer 1-2 Sekunden später dran. Und Toulouse war halt 1-2 Sekunden schneller. Also Ruck Breakdown, Dupont war viel schneller, Handling-Skills viel schneller und besser, das hat auch schon den Unterschied gemacht.
Aber grundsätzlich so eine bärenstarke Verteidigung von La Rochelle, also mit 14 und mit 15 Mann, war trotzdem, also ich gebe dir halt schon recht, also im Angriff war es halt nicht so besonders zu sehen, besonders im Unterzahl mit dem Innen, also mit dem Center hat der fehlt, ist schon schwierig, finde ich, aber also deren Verteidigung war schon sehr, sehr stark. Also ich glaube schon, wäre es 15 gegen 15, wäre es vielleicht doch mal, hätte es doch mal gereicht in der 60. Minute oder so. Also Toulouse war auch nicht irgendwie so, deren, das denen eingefallen ist, war halt nicht so besonders, fand ich, oder?
Ich stimme da vollkommen zu. Also La Rochelle war einerseits gut in der Verteidigung, andererseits Toulouse hat auch den Ball öfters vertändelt, als es hätten machen müssen oder so. Also irgendwie hat manchmal, also La Rochelle öfters, aber Toulouse hat manchmal ein, zwei Mal auch der letzte Pass, entweder konnte es einer nicht fangen oder es war ein schlechter Pass vom passabgebenden Spieler. Ich weiß es nicht, welche Minuten das genau waren, aber das war oftmals auch nicht so gut also das hat oftmals auch dazu geführt, dass Toulouse es sich schwerer gemacht hat, als es sich hätten machen müssen, sage ich mal. Ja, ich meine, der Versuch für Toulouse, der erste, beziehungsweise der eine Versuch von Toulouse, ist eigentlich durch Überzahl entstanden, ne? Also es war linke Seite des Spielfelds, Ruck, relativ schnell gespielt, Dupont zu Intermark. Intermark wartet eine Sekunde, bevor er passt. Ein Decoy-Runner ist da und dann zwei Leute passt da drüber, weil er gesehen hat, wahrscheinlich, dass auf der anderen Seite da zwei Leute weniger waren. Was halt daran lag, dass der Zwölfer schon die rote Karte hatte. Und da hätten sie eigentlich mehr draus machen können. Also der Versuch wurde zwar gelegt, aber im gesamten Spiel hätten sie da mehr draus machen können. Also ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass La Rochelle so gut verteidigt hat oder Toulouse, die vielleicht ein bisschen Kreativität gefehlt hat. Aber ich stimme zu, mit vielleicht wäre es noch, die Chance wäre hoch gewesen, dass es anders geworden wäre, wenn La Rochelle nicht den Spieler draußen gehabt hätte.
Ja, also nach irgendwie eine bestimmte Zeit zählt das halt schon. Also man läuft halt schon mehr und also insgesamt das zählt schon auf den Knochen, glaube ich mal. Also ich glaube auch so grundsätzlich, was auch das Spiel schwierig machte oder eng machte, ist, dass die beiden Mannschaften sich relativ gut kennen hat, ne? Also halt aus derselben Liga und die sind halt nicht unbekannt voneinander. Das sind halt quasi die besten Mannschaften in Frankreich auch gerade. Ich glaube, so oder so wäre es halt relativ eng. Es war kein spektakuläres Finale. Also es war halt nicht das Beste, was man halt seit Jahren gesehen hat.
Nee.
Aber wahrscheinlich verdient gewinnt Toulouse und holt den fünften Stern. Also jetzt sind die quasi vorne alleine auf Platz 1 mit 5-mal gewonnen. Wahrscheinlich so im Großen und Ganzen auf das ganze Turnier gesehen sind die auch. Haben die verdient gewonnen, glaube ich mal. Also La Rochelle würde auch noch eine Möglichkeit geben, aber ich glaube, mit der Mannschaft, wie Toulouse hat sich aufgestellt haben, da haben die schon bombenstark Mannschaft da.
Das denke ich auch. Außerdem, ich meine, La Rochelle haben die nicht vor gar zu langer Zeit noch in der zweiten Liga gespielt, vor 10 Jahren?
Ja, genau, die sind relativ zügig
Also
ausgestiegen.
das ist das erste europäische Cupfinale, oder? Eigentlich. Also von daher sollte man nicht allzu enttäuscht sein, oder? Ich weiß ja nicht, was hast du schon gehört von Old Mate Ronan?
Ich glaube, dass er sieht es ganz pragmatisch, ne? Also muss halt besser werden. Genau, also ich glaube, er würde als Trainer schon, wie du halt auch gesagt hast, diese ein, zwei Punkte schon rauspicken mit so die offenen oder quasi also ja Einfallsreichtum im Angriff und so. Ich glaube, der sieht es einfach so, dass es hat irgendwie ja. Das ist nicht das letzte Mal, dass sie im Finale stehen werden. Nur sieht das quasi als Learning. Ich glaube, er selber hatte das natürlich. Man sagt ja, man muss eine Finale verlieren, um einmal zu gewinnen. Und er selber als Spieler hatte zweimal verloren, um zweimal zu gewinnen in den Anfang der 2000er. Das ist halt eine Mannschaft höchstwahrscheinlich, die so zusammenhalten können. Und letzten Endes, wenn die vielleicht das ein oder andere Spieler noch dazu nehmen, dann sind die halt ja nicht sozusagen heute da und morgen wieder weg. Ich glaube, die sind gekommen, um zu bleiben, um ein bekanntes deutsches Lied zu zitieren.
Ja, genau. Aber wir können festhalten, das Highlight-Knaller-Finale war es nicht anzuschauen, oder?
Und bei der Challenge Cup war es auch nicht so der absolute Highlight. Also so ein bisschen mehr Action, aber im Großen und Ganzen auch nicht für der nur für puristische Fans von Rugby und nicht für so Schönwetter-Fans.
Ja, zumindest hatte ich das Gefühl, es war manchmal ein bisschen schneller, sage ich mal so. Nicht unbedingt besser, aber ein bisschen lebhafter ist vielleicht das richtige Wort, oder?
Ja.
Und es war auch noch, na wohl, also es war auch ein bisschen spannend. Ich meine, das Ende, das Ergebnis war, Montpellier hat gewonnen, 18-17, ne? 10-10 Halbzeitstand. Und Leicester war ja eigentlich sogar 3-10 lagen die hinten und haben dann noch 17-10 geführt. Zeitweise. Also es war ein Hin und Her, aber ich meine, Leicester muss man, wenn man jetzt mal auf die Vergangenheit schaut, eigentlich muss man die dafür loben, was die geschafft haben nach der katastrophalen letzten Saison und auch wie es die Premiership-Saison anfangs lief. Also ich glaube, jetzt sind sie Sechster oder so und am Anfang der Saison lief es, und letzte Saison lief es halt so katastrophal. Ich glaube, das hätte keiner erwartet, dass die auch überhaupt in das Finale kommen. Also eigentlich sind die vielleicht sogar Gewinner der Herzen, würde ich sagen. Aber ich
auch sagen.
Ja. Ich weiß nicht, so sehr mitgerissen hat es mich jetzt aber auch nicht insgesamt. Also ich habe auch keine Verbindung zu den beiden Teams leider.
Ja, irgendwie. Ich glaube, das hat es schon richtig beschrieben. Also Leicester kann... Wenn man sich überlegt, wo die vor nicht allzu langer Zeit hat waren und ganze Trainer wechseln und das Ganze drumherum, also glaube ich, können halt schon froh sein, dass sie da waren. Ja, also eigentlich ist Leicester eine Mannschaft, die auch in Champions Cup hingehört, wenn die richtig aufgestellt sind. Ich meine, Steve Borthwick macht einen guten Job und hat das ein bisschen so, ja, ein bisschen aufgerecht. Ja.
War der bei England vorher auch noch irgendwie,
ja,
unter,
genau,
Eddie Jones?
Ja, genau. Ja. Und selber, genau. Hat also selber sehr bekannter Spieler gewesen, Line-Out-Guru und solches. Also ja, nimmt seine Gelegenheit da, das Ding anzupeitschen. Also ich glaube, Montpellier und Leicester, das sind zwei Teams, die vor nicht allzu langer Zeit beide so eher auf den Abstiegsplätzen waren und ja, auf dem Weg nach unten. Und Philippe Saint-André hat so ein bisschen auf jeden Fall den Ruder übernommen da für Montpellier und Steve Borthwick. Also es sind zwei Teams, auf jeden Fall, wovon wir auch nächstes Jahr mehr hören werden, wenn es quasi ein bisschen zur vielleicht Normalität zurückkehren kann. Und dass sie, also ich hoffe, dass sie beide ein bisschen länger dabei bleiben können und ein bisschen das, ja, deren Plan hat einsetzen können für die nächsten Jahre.
Ist Leicester Tigers eigentlich das Rekordtitelgewinnteam in England? Hat nämlich...
Ja, bestimmt, oder? Also, sie haben auf jeden Fall einen.
Also, jetzt die letzten 17 Jahre nicht mehr, aber ich meine auch nur davor, also noch vor Jahrzehnten oder so.
Das
also wirklich, ich glaube halt schon. Also, sozusagen, das hat Bayern München, was dann abgestürzt ist oder so. Ist denn nicht noch Fords Vater, unser alter Deutschland-Spezi, ja. Mike Ford dabei?
Er war dabei, soweit ich weiß, und dann wollte das halt übernehmen, aber ist er noch dabei, dass wir...
Das weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, er sieht
Weil
sich
unter
eher
Jordan
immer so
Murphy,
als Head Coach,
ja. Ne? Ja, genau, und er wollte halt Murphy so ein bisschen rauskegeln. Murphy wurde schon raus, aber ich glaube, er ist nicht dabei, aber kann mich irren. Müssen wir mal recherchieren.
Ja, was gab es sonst noch am Wochenende?
Gab schon einiges, aber dann lass uns mal erstmal kurze Pause nehmen und Wasser trinken und dann überlegen wir uns, was in der Südhemisphäre am Start war.
Okay, also, bis gleich bei Vorpass.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück. Nordhemisphäre haben wir jetzt abgehakt. Südhemisphäre ist am Start bei Vorpass. Big G, erzähl mal, was da los war. 10 von 10 gewinnt Neuseeland jetzt in den ersten zwei Wochenenden gegen die Australier. Gibt es überhaupt eine Zukunft für Australien?
Ja, wo soll man anfangen? Also ich weiß nicht, wer von uns hier schon länger zugehört hat. Es ist eigentlich genau das, fast genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Also eigentlich muss man dafür auch gar nicht viel Ahnung, nicht so viel Ahnung vom Rugby haben oder so. Und man muss halt nur mal die letzten 5 bis 10 Jahre verfolgt haben. Einige knappe Ergebnisse. Super Rugby Trans Tasman hat angefangen, 14. Mai, also vor gut 2,5 Wochen.
Oh. Und einige nicht so knappe Ergebnisse. Ja, 63, 28 also, Crusaders gegen Reds.
Ich meine, die guten Teams, Brumbies, wenn wir auf das erste Wochenende schauen, Brumbies haben knapp verloren in Christchurch. Western Force hat zu Hause knapp verloren gegen Chiefs mit einem Punkt Unterschied. Ne? Chiefs haben das Wochenende davor noch gespielt und mussten dann rüberfliegen nach Perth, 6 Stunden oder so. So ein Flug bleibt auch im Knochen stecken. Aber ich meine, sind wir halt ganz ehrlich, absolut enttäuschend. Rebels verlieren zu Hause 3-50. Ne? Ich meine, die Blues sind jetzt auch wieder ein Team, was besser in Form ist, aber zu Hause 3-50 verlieren, das ist halt schon ein ganz schöner Klassenunterschied, sag ich mal so. Ne? Und es ging dann eigentlich auch so weiter. Ich meine, ja. Queens and Reds haben zu Hause 28-63 verloren. Ne? Du lässt dir zu Hause 63 Punkte einschenken.
Das ist eine Packung. Das war in der ersten Halbzeit, stand das irgendwie 28-0. Also es war gegessen schon in der ersten Halbzeit, ne? Mhm. Also es ist irgendwie Richie Mo'unga gegen 15 Queenslanders da geführt.
Genau, das war
auf jeden Fall die Richie Mo'unga Show.
Das, was ich gesehen habe, unglaublich, wie der Typ, was der für eine Einzelleistung gebracht hat. Ich bin sehr gespannt, wie Beauden Barrett nach seinem Japan-Ausflug da irgendeine Chance haben will, wieder ein regulärer Starter für die 10 zu sein.
Also ist das überhaupt eine Debatte, wer auf 10 starten soll bei Neuseeland?
Oh, jetzt nicht mehr. Ich dachte, das wäre... Also irgendwo hat Beauden Barrett mal gesagt im Interview vor ein paar Wochen, ja, er will nach Neuseeland zurückkommen und dann angreifen an die 10 oder so. Das hat er halt auch lange genug gespielt. Ne? Und ja, das sehe ich jetzt momentan nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Neuseeland-Coaches da die japanische Liga bewerten, aber ich würde immer noch sagen, dass Super Rugby Neuseeland und Super Rugby Trans-Tasman noch besser qualitativ ist als diese japanische Liga, die jetzt auch vorbei ist. Ja. Ich glaube, die war auch vorletztes Wochenende vorbeigegangen. Kieran Reid hat aufgehört. Aber gut.
Und Barrett hat im Finale verloren sogar, ne? Also.
Genau.
Würde er, wenn er zurückkommt, würde er für den Blues dann spielen? Also weißt du das?
Oh, das
ist er da immer noch der Vertrag, weil ich weiß nicht, wie lange der Vertrag war eigentlich.
Ich glaube nicht. Also.
Weil er hat auch bei den Blues hat sehr, also quasi nur 15 gespielt.
Ja, aber die wollen ja auch ihre Leute erstmal. Also All Blacks Politik war oftmals, dass die Leute dann Pause brauchen, ne? Und wirklich erstmal, also es finden ja anscheinend Testspiele statt im Juli-Serie und internationale, das auch von Neuseeland, und ich glaube, da musst du den Leuten jetzt erstmal eine Pause gönnen, soweit ich das weiß. Weil in Japan hat es ja auch früher angefangen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
also aber weiß ich nicht genau.
Fakt, ja, genau.
Müssen wir nochmal reinschauen. Aber enttäuschend, also ne, zu Hause Queens and Reds, wir haben noch drüber geredet, haben noch vor 2,5 Wochen Super Rugby Australien gewonnen gegen die Brumbies relativ knapp. Und jetzt kriegen die halt eine Packung zu Hause gegen die Crusaders. Ne? Gut, das sind halt die Crusaders, aber trotzdem, ich meine, jeder australische, wie würdest du dich als australischer Rugby-Fan fühlen, ne? Also wie würdest du dich als australischer
Bisschen verarscht.
Also wie würdest du dich erstmal als australischer Die-Hard-Rugby-Fan fühlen und was ist mit Leuten, die potenziell sich neu für das Spiel begeistern sollen? Ich meine, das sage ich immer wieder, bei einer eigenen nationalen Liga, so wie das in Rugby League oder Australian Football der Fall ist, am Ende gewinnt immer irgendein australisches Team. Auch wenn es vielleicht nicht dein Team ist. Ne? Aber hier gegen deinen Erzrivalen halt 2 Wochen in Folge jedes Spiel zu verlieren und wahrscheinlich sehe ich auch keinen Titelgewinner hier aus Australien kommen. Ne?
Was mich ein bisschen schockiert, war quasi dieses, ich habe das meiste von dem Chiefs-Brombies-Spiel live gesehen. Und Brombies ist eigentlich eine Mannschaft, die stark im Sturm ist. Paket, offenes, Gassen, Scrums, Gedränge, alles so, also wirklich stabil. Und da haben die Chiefs den absolut powermäßig weggedruckt. Das hat mich so ein bisschen beunruhigt, weil Chiefs ist auch nicht die beste neuseeländische Mannschaft und Chiefs steckt 40 Punkte gegen Brumbies und die Art und Weise, wie die gepunktet haben, waren so normalerweise die Stärken von Brumbies. Das hat mich so ein bisschen beunruhigt, muss ich mal zugeben.
Ja, du sagst es, ich meine, Chiefs sind zwar noch ins Finale gekommen, aber der Anfang der Saison war katastrophal für die in Neuseeland. Auch die letzte Saison war ja nicht ganz so gut. Ja, und dann gewinnen ja trotzdem 40-19. Was ich auch noch sagen will, dass selbst die Punkte, die in so einem anderen Spiel sind, so irre viele Punkte gefallen. Waratahs 48, Hurricanes 64. Ne? Was sagt Donald da immer? Defense is optional. Ich meine, die...
Nee, also das war, also wo ich das am stärksten gesehen habe, und das Wort ist gut, dass du das erwähnst, nicht ich immer, das hat man so dieses Defense Optional bei den Queensland Reds gesehen gegen Crusaders. Also ja, Crusaders waren gut und Mwanga ist halt schon sehr, sehr besonders, aber andererseits war es halt so manchmal Sachen... sah auch so ein bisschen wie Trainingsspiel halt manchmal so, wie die Art und Weise, wie die da reingegangen sind. Und das beunruhigt mich schon ein bisschen. Also ich habe so ein bisschen über so ein anderes Podcast gehört, über Wallways und so, dass die sind schon stark, wenn die in 15 oder 23 zusammenstellen, sind sie sehr, sehr stark und gegen Neuseeland können schon mithalten. Was quasi die Schwäche von australischer Rugby momentan ist, ist diese Dichte, also Kaderdichte, dass sie quasi danach kommt halt nicht mehr viel und das ist halt, wo ich denke, der Wettbewerb für Plätze für den All Blacks Start 15 oder 23, ich meine, das ist halt enorm hoch. Ja. Also sowas wie dritte Reihen, so das sind halt extrem viele Leute, wo du dann irgendwann sagen musst, oh Kacke, da schaffen halt so einige Top-Leute nicht mehr im Kader.
Wie kann man den rauslassen?
Ja, und in Australien, das ist so ein bisschen anders und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass, ja, also wahrscheinlich würde ich halt mal sagen, lass mich nicht zitieren hier, aber es sind mehr australische Nationalspieler, die im Ausland spielen, als neuseeländische Nationalspieler, wahrscheinlich besonders jetzt. Also ich glaube, die All Blacks spielen wollten, sind eher zurückgekommen und für den Wallabies ist es eher so, das sind, nehme ich mal an, Will Skelton zum Beispiel. Also das wäre jemand, der definitiv in jeder Mannschaft der Welt schaffen würde. Und er spielt ja in Frankreich und er wird halt nicht für Australien spielen. Und es sind einige andere, die auch in Frankreich spielen, die diesen Breite des Kaders hat so beeinflussen für Australien. Und das ist, was ich sehe bei den Clubmannschaften am Wochenende. Habe ich irgendwie gedacht, okay, das sind halt Leute, die bei Neuseeland definitiv in den Start 15 schaffen würden, nur weil es so einen großen Konkurrenz gibt. Die werden es halt, die können halt nicht 6 dritte Reihe Spieler mitnehmen im Kader, aber 6 dritte Reihe Spieler für Australien so jetzt zu finden aus den Clubmannschaften, weiß ich nicht so. Das ist jetzt so ein bisschen das Ding,
oder? Ja, es sind, um nochmal auf deinen Ausgangspunkt zurückzukommen, es sind etliche australische Spieler im Ausland, sowohl in Japan als auch in Frankreich, als auch in England, denke ich. Aber der qualitative Spielerpool ist einfach größer in Neuseeland. Die Pyramide unten hin ist halt größer. Und du hast in Neuseeland dann halt immer einen James Lowe, geht nach Irland. Der vielleicht auch hat Modi All Blacks gespielt, glaube ich, ist so ein, ne, der ist so ein Kandidat, der war knapp an der Grenze zu den All Blacks oder so. Ja. Ne? Aber selbst wenn der geht, dann hast du immer noch genügend Leute in der zweiten Reihe oder so. Ne? Und das fehlt, das ist meine These seit Jahren, das fehlt in Australien komplett halt. Ne? Es ist nicht nur diese erste Garde an Leuten, die vielleicht rübergegangen sind oder so, sondern auch der Unterbau. Das heißt, es findet gar keinen Wettbewerb oder nicht so viel Wettbewerb darunter statt oder so, weil es gibt halt gar keine richtige vergleichbare Liga in Australien mit Neuseeland, dieser ITM Cup oder so, ne? Sowas gibt es jetzt in Australien auch, aber das wurde mal vor 5 Jahren eingeführt und das ist, da siehst du halt auch schon, dass die Qualität da eine ganz andere ist und der Spielerpool auch viel, viel geringer ist. Und bis man das wieder aufgebaut hat, das fängt ja noch weiter unten an oder so, das fängt ja auf Club-Ebene an, wie man immer so schön Grassroots, ne? Das wird nochmal ein Jahrzehnt dauern oder so, denke ich. Dass man jetzt vielleicht schon, jetzt hat man vielleicht langsam die Wende eingeleitet, aber da wird sich nicht von heute auf morgen irgendwas ändern. Und den Beweis haben wir ja gerade vor uns liegen, ja. mit den letzten 2 Wochenenden. Ne?
Ich meine, für die nächsten Spiele, Hurricanes, Western Force, Warriors, Crusaders, Blues, Brumbies, Reds, Chiefs, Highlanders, Rebels, kann man ja auch nicht so viel prognostizieren, dass es so viel anders wird für Australien in der nächsten Runde von einem Trans-Tasman-Comp, oder?
Also, Western Force muss 6 Stunden nach Wellington fliegen. Ja, Crusaders, die gerade mit 60 Punkten in Queensland gewonnen haben, spielen jetzt bei den Waratahs. Je nachdem, was für ein Team die da aufstellen, können die Waratahs komplett untergehen. Blues zu Hause gegen Brumbies, das ist noch... Könnte
ausgeglichen sein, meinst du?
Ja, vielleicht noch am ehesten. Weiß nicht, Queensland Reds zu Hause gegen Chiefs. Also die werden jetzt bestimmt mal 1-2 Siege einfahren. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Aber insgesamt bin ich gespannt, weil die ist ja alles schon am 19. Juni auch zu Ende. Also das Ding läuft ja auch nur noch 4 Wochen. Ne? Dann werden wir ein bisschen schlauer sein. Aber ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird.
Dann,
was auch ein bisschen enttäuschend ist. Also ich habe ihn jetzt auch nicht so heiß, dass ich mir den Samstag oder den Freitag Vormittag irgendwie freihalten muss für die Spiele. Ne?
Ja.
Also
qualitativ sind die Versuche, also das sind schon, da fahren halt schon Dinge, wo man sagt, okay, das ist Versuch des Jahres auf jeden Fall direkt. Also wenn man quasi nur die Highlights halt mitnimmt und die Versuche halt zumindest sieht. Aber ein ganzes Spiel qualitativ, ich meine 63, 28, das ganze Spiel zu sehen, da sieht man schon, sage ich mal, viel Fehler und viele Lücken, sage ich mal, es war schon relativ leichte Beute für Mwanga und Co. Aber wir schauen mal positiv nach vorne und denken schon, dass vielleicht Reds, würde ich mal sagen, Reds, Brumbies, maybe, sind die einzigen, die im kommenden Wochenende was machen können. Ja. Lass uns mal nochmal über andere Themen sprechen. Gibt es noch was anderes in der Rugby-Welt zurzeit? Oder ist das alles?
Was ich gelesen habe, ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast, das Investment in Neuseeland von dem amerikanischen Unternehmen. Ich glaube, es gibt einen starken Widerstand von der New Zealand Players Association oder Union. Also das ist die Gewerkschaft der Spieler, habe ich richtig verstanden. Und die finden es nicht so gut, dass ein großer Teil, ich weiß jetzt nicht wie viel, 15%?
Ja, es war eher 12 bis 15, glaube ich mal.
Ja, dass der verkauft wird an diese ausländischen Investoren. Jetzt soll es auch noch neuseeländische Investoren geben, die einen kleineren Teil kaufen wollen. Weiß ich nicht, irgendwie Steve Hansen hat sich auch geäußert, dass man, gerade Neuseeland, die wollen nicht, dass das Dreck in der Öffentlichkeit gewaschen wird, ne? Die wollen ja nicht ihr Image beschädigen als super liebe, nette Rugby-Nation, die alle mögen und so, ne?
Top-Lokes.
Aber ja, genau. Und na, dieses Image bewahren von, also es gibt ja schon so ein gewisses Image, sage ich mal so. Die sind jetzt nicht die Bad Boys, das zumindest nach außen nimmt zu normalen Zuschauern. Ne? Alle lieben die All Blacks. Alle lieben den Hacker, bis auf Donald vielleicht. Alles ist gut in Neuseeland oder so. Da wird auch, das trifft auch auf den Rest des Landes manchmal ein bisschen zu, ein bisschen unter den Tisch gekehrt, glaube ich, damit die heile Welt nicht kaputt gemacht wird. Ich glaube, das passiert da jetzt auch gerade so ein bisschen. Aber am Ende des Tages geht es halt um Geld, ne? Und wer wie viel bekommt und wer Macht dann noch am Ende ausübt. Wie das jetzt ausgeht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, ich weiß nur, dass es da halt diese großen Diskussionen gibt. Aber ich weiß auch nicht genau, wann das abgeschlossen wird, aber es ist auf jeden Fall to be continued, denke ich.
Wir bleiben mal dran. Ansonsten gibt es einfach nur quasi das. Ich meine, das hatten wir schon vielleicht ein bisschen angeschnitten, dass Irland sollte nach Fiji im Tour machen, das fällt halt aus. Stattdessen spielen die gegen Japan und USA Und Japan spielt gegen den Lions und die sind auch ziemlich heiß drauf. Also als Vorbereitungsspiel für deren Tour. Also irgendwie werden halt schon im Juni, Juli International Test Matches stattfinden. Frankreich geht nach Australien, glaube ich mal, oder?
Das war auch. Ja, es ist eine 3-Jahr-Testserie in Australien. Ich weiß nicht genau, wann es anfängt. Ich war beim Spiel Australien-Frankreich im Etihad Stadium. Arschkalt, das Spiel ist 6-3 ausgegangen. Kannst dir vorstellen, wie toll das war. Etihad Stadium war auch nicht ausverkauft. Da passen 60.000, 70.000 rein. Da waren 30.000 da. Und Australien hatte die gute Idee, Barretts zu verteilen an alle australischen Fans. Das heißt, da saßen 1.000 Leute mit Army Barrett. Barretts kennt man doch, ne? Wie heißen die auf Deutsch?
Ja. Weiß nicht, Beret,
ne, weil sie halt die Yellow Army sind oder die Gold Green Army.
Nice.
Ich dachte, das ist halt ein bisschen skurril. Weiß ich nicht.
Tja. Ansonsten glaube ich mal, das war's für diese Woche. Wir hatten euch auf dem Laufen, was alles dazu noch geht. Aber für heute glaube ich mal, erstmal reicht das schon. Big G, herzlichen Dank, dass du dabei bist und uns deine Insights geben könntest, besonders zu Süd Hemisphere Rugby. Und genau, für euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald bei der nächsten Ausgabe von
Vorpass.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.